Ein herzliches Grüß Gott zur heutigen Bibelsendung Höre Israel bei Radio Horeb. Mein Name ist Peter Kiesel und darf Sie aus dem Heimatstudio in Lengries begrüßen, aus dem stürmischen, wie man heute bei diesem Wetter so schön aus dem Fenster sieht. Zusammen mit unserem Referenten Subregens Dr. Benjamin Biel aus dem Münchner Priesterseminar St. Johannes dürfen wir heute die Bibelstellen des kommenden vierten Sonntag im Jahreskreis betrachten, die die katholische Kirche für diesen Lesejahr B dafür vorgesehen hat. Wir werden in dieser Sendung die drei Bibelstellen lesen und dazu die Auslegung unseres Referenten hören, bevor auch Sie an den Radiogeräten aufgerufen sind, mit uns telefonisch in diesen Bibelkreis einzutreten. Also zuerst hören, betend betrachten und dann rasch handeln, wie es im Evangelium schon letzten Sonntag bei der Berufung der Jünger geheißen hat. Ein kurzer Steckbrief zum 33-jährigen Kaplan Dr. Benjamin Biel, der in dieser Sendereihe bei Radio Horeb bereits mehrmals zu hören war. Der gebürtige Stuttgarter Geistliche promovierte 2013 und wurde 2016 in Freising zum Priester geweiht. Von 2016 bis 2019 hatte er seine Kaplanstelle im Pfarrverband Bad Tölz. 2019 berief ihn Bischof Kardinal Marx zum Subregens des Münchner Priesterseminar. Neben dieser Aufgabe arbeitet Dr. Biel an seiner Habilitation an der Universität München. Doch nun zur Thematik unserer Sendung. Weltweit wird seit 2020 der dritte Sonntag im Jahreskreis als der Sonntag des Wortes Gottes gefeiert. In Deutschland fällt er aufgrund des ökumenischen Bibelsonntags heraus auf den kommenden vierten Sonntag. Wenn Jesus spricht, ist nicht nur der Inhalt seiner Rede von Bedeutung. Er selbst ist das Wort Gottes für uns. Daher die geheimnisvolle Macht seiner Rede. Die Dämonen zittern vor ihm. Sie wissen, wer er ist, der Heilige Gottes. Deshalb ist seine Lehre für uns nicht nur bewundernswert. Sein Wort hat die Macht, uns zu retten. In der ersten Lesung aus Deuteronomium 18, 15 bis 20 im Alten Testament spricht Mose offensichtlich schon von Jesus, dem Propheten, aus dem Gottes Wort in den Mund gelegt sind. Und er dem Volk alles sagen wird, was zu gebieten ist. Der Psalm 95 im Zwischengesang spricht davon, dass wir nicht unser Herz verhärten sollen, wie unsere Väter in der Wüste, die Gott versucht haben, ihn auf die Probe gestellt haben, obwohl sie sein Tun doch gesehen hatten. Diese Woche feierten wir die Bekehrung des heiligen Apostel Paulus, seine radikale Umkehr von einem Kämpfer gegen die ersten Christen zu einem glühenden Verkünder Jesu, dem Gottes Sohn in Wort und Tat. So spricht Paulus im 1. Korintherbrief 7, 32 bis 35 in der zweiten Lesung brennend wohl aus persönlichen Erfahrungen, wie wir uns verhalten sollten, um in der Nachfolge Jesus, unseres Herrn und Retters, dran zu bleiben. Im Markus-Evangelium 1, 21 bis 28 hören wir heute nicht, was Jesus an diesem Sabbat gelehrt hat, aber erfahren die göttliche Vollmacht seiner Worte, dass sogar Dämonen ihm gehorchen und in ihm den Heiligen Gottes erkennen. Hören auch Sie jetzt bei Radio Horeb zu, was uns Gott durch die Bibelstellen sagen will, und bringen sich in etwa einer halben Stunde in die Sendung mit ein. Ein kleiner Tipp: vorweg auf unserer Internetseite www.horeb.org unter der Rubrik Bibeltexte teilen können Sie die entsprechenden Bibelstellen mitlesen und erhalten darüber hinaus noch einige Informationen. Doch nun begrüßen wir den heutigen Referenten aus München, Subregens Dr. Benjamin Biel, und bitten ihn um ein Eröffnungsgebet.
Guter Gott, gib uns immer wieder Freude und Trost in deinen Schriften. Hilf, dass wir sie richtig verstehen nach deiner Wahrheit und nicht nach unserem Sinn. Lass uns dein Wort in ihnen finden, das uns hilft, so zu leben, wie du willst. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Amen. Wir hören die erste Lesung aus dem Buch Deuteronomium. Mose sprach zum Volk: Einen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte unter deinen Brüdern erstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören. Der Herr wird ihn als Erfüllung von allem erstehen lassen, warum du am Horeb, am Tag der Versammlung, den Herrn, deinen Gott, gebeten hast, als du sagtest: Ich kann die donnernde Stimme des Herrn, meines Gottes, nicht noch einmal hören und dieses große Feuer nicht noch einmal sehen, ohne dass ich sterbe. Damals sagte der Herr zu mir: Was sie von dir verlangen, ist recht. Einen Propheten wie dich will ich ihnen mitten unter ihren Brüdern erstehen lassen. Ich will ihm meine Worte in den Mund legen, und er wird ihnen alles sagen, was ich ihm gebiete. Den aber, der nicht auf meine Worte hört, die der Prophet in meinem Namen verkünden wird, ziehe ich selbst zur Rechenschaft. Doch ein Prophet, der sich anmaßt, in meinem Namen ein Wort zu verkünden, dessen Verkündigung ich ihm nicht geboten habe, oder der im Namen anderer Götter spricht, ein solcher Prophet soll sterben.
Ja, die erste Lesung aus dem Buch Deuteronomium steht im Kontext der Anweisungen, die das Volk Israel von Mose erhält, Anweisungen für das Leben im gelobten Land. Kurz vor unserer Stelle trägt er ihnen auf, was sie in diesem Land nicht tun sollen, sich eben nicht den Sitten der Völker dort anzupassen. Konkret spricht er davon, dass sie nicht ihre eigenen Kinder opfern sollen, keine Losorakel schauen sollen, keine Wolken deuten, keine Weissagung aus dem Becher, Zauberei, Beschwörungen, Befragungen von Totengeister und Hellseherei betreiben dürfen, wie es von diesen Völkern üblich ist. Der Auftrag an Israel in einem Satz zusammengefasst: Du sollst ganz und gar bei dem Herrn, deinem Gott, bleiben. Und dazu soll dem Volk ein Prophet erweckt werden. Ein Prophet wie Mose, das heißt einer, der im Namen und mit der Autorität Gottes auftritt. Und eben auch ein Prophet aus ihrer Mitte. Jemand, der dieselbe Identität hat wie die Israeliten, der auch von dieser Rettungstat Gottes lebt, der auch geistig davon zehrt und sich begreift, dass Gott das Volk aus Ägypten geführt hat. Es ist auch die Abschiedsrede des Mose, die wir hören, denn er darf ja bekanntlich nicht mit in das gelobte Land ziehen. Er kann ihnen nur diese Verheißung mitgeben und das Gesetz, das er noch einmal zusammenfasst. Aber doch bleibt eine Stelle dann leer, der Platz des Propheten. Denn keine Schrift und kein Gesetz kann diese Rolle letztgültig ersetzen. Deswegen diese Verheißung. Nur auf welche Bitte spricht denn diese Verheißung an? Wenn Sie in Vers 16 sich das Zitat nochmal in Ruhe durchlesen, da spricht das Volk Israel überhaupt gar keine Bitte aus. Was wir hören, ist nicht Sehnsucht nach einem Propheten, sondern wir hören von der Angst des Volkes. Von der Angst derjenigen, die die Stimme Gottes gehört haben. Von der Angst derjenigen, die das große Feuer gesehen haben, die Macht Gottes, die Kraft Gottes, die erschienen ist. Israel hat Angst vor diesem Gott. Und Gott, der allmächtig ist, der allwissend ist, der über all unsere Vorstellungen hinausgeht, ja, so jemand macht uns Angst. Und doch ist da die Sehnsucht des Volkes, Gott erfahren zu wollen, ohne darin zugrunde zu gehen, als endliche Wesen den unendlichen Gott zu begreifen. Oder wie wir es vielleicht ein bisschen moderner übertragen könnten, die ganze Liebe erleben, ohne abzustumpfen. Alles wissen, ohne dass uns der Kopf platzt. Sich für alles öffnen, ohne belanglos zu werden. Und das ist im Grunde die Quadratur des Geistes. Gott macht Angst, weil er mächtig und endlich und ewig ist. Und dennoch ist das Volk geprägt von der Sehnsucht nach ihm, ihn zu erleben als Retter und Erlöser.
Sie hören Höre Israel bei Radio Horeb. Mein Name ist Peter Kiesel. Wir hörten die erste Lesung aus dem Deuteronomium-Buch. Das sind die Lesungstexte des kommenden Sonntags, vierten Sonntag im Jahreskreis. Nun zur zweiten aus dem Paulusbrief an die Korinther 1, 7, 32 bis 35. Schwestern und Brüder, ich wünschte, ihr wäret ohne Sorgen. Der Unverheiratete sorgt sich um die Sache des Herrn. Er will dem Herrn gefallen. Der Verheiratete sorgt sich um die Dinge der Welt. Er will seiner Frau gefallen. So ist er geteilt. Die unverheiratete Frau aber und die Jungfrau sorgen sich um die Sache des Herrn, um heilig zu sein an Leib und Geist. Die Verheiratete sorgt sich um die Dinge der Welt. Sie will ihrem Mann gefallen. Dies sage ich zu eurem Nutzen, nicht um euch eine Fessel anzulegen, vielmehr, damit ihr euch in rechter Weise und ungestört immer an den Herrn haltet.
Mit den wenigen Zeilen, die uns aus dem ersten Korintherbrief vorgetragen werden. Am Sonntag scheint das ein ziemlicher Gegensatz zwischen den Unverheirateten und den Verheirateten zu sein, wobei der Vorteil, so wie es sich anhört, ganz klar auf der Seite der Unverheirateten liegt. Über was spricht denn hier Paulus überhaupt? Erst einmal erwähnt er kurz vorher, dass jeder so leben soll, wie der Herr es ihm zugemessen hat, wie Gottes Ruf ihn getroffen hat. Was die Unverheirateten anbelangt, so sagt er, hat er kein Gebot vom Herrn. Aber er möchte aus seiner persönlichen Erfahrung einen Rat geben. Das heißt, er tritt jetzt selber mit seiner Lebenserfahrung in den Vordergrund. Und der zentrale Satz davon ist, die Zeit ist kurz. Es ist nicht mehr viel Zeit übrig, bis der Herr wiederkommt. Bekehrung, dafür können wir uns nicht lange Zeit lassen, das muss jetzt geschehen, jetzt muss gehandelt werden, jetzt müssen wir uns für Gott entscheiden und uns auf diesen Weg machen. Und gerade darin bekommt die Ehelosigkeit einen besonderen Wert bei Paulus. Sie hat diesen Wert als Zeichen der Endzeit, als Zeichen dafür, dass das Endgültige des Planes Gottes mit dieser Welt bereits geschehen ist und sich im Vollzug befindet. Es ist die Erinnerung daran, dass die Erfüllung nicht in dieser Welt liegt. Und deswegen ist ja die Ehelosigkeit gerade der Verzicht auf die höchste Erfüllung in der Welt, nämlich Ehe und Familie. Mit Christus ist das Ende der Zeit angebrochen und die Ewigkeit ragt in unsere Welt hinein. Und deshalb möchte Paulus diese Lebensform, die ja so untypisch ist für den jüdischen Glauben, theologisch begründen und zeigen, welcher geistliche Wert darin liegt. Unverheiratet sein heißt dann für Paulus konkret, ganz sich in den Dienst Gottes zu stellen. Das heißt, es geht nicht um einen Lobpreis des Junggesellen oder des Single-Daseins. Wir können das an dem Leben des Paulus ganz gut ablesen, wie er das versteht. Er nutzt es, seine Lebensform, für Missionsreisen. Er kann sich Gefahren aussetzen und unerschrocken predigen, wie zum Beispiel in Ephesus oder auch wie sein späterer Gefängnisaufenthalt zeigt. Er muss auf keine Familie Rücksicht nehmen, nicht daran denken, die eigenen Kinder und die Frau zu versorgen. Ist es nun leichter, Gott zu dienen, wenn man unverheiratet bleibt, oder ist es in einer gut geführten christlichen Ehe leichter? Man wird diese Frage nicht allgemein beantworten können und vielleicht sagen müssen sogar, die Frage selber ist unsinnig, denn jeder soll so leben, wie der Herr es ihm zugemessen hat. Was Paulus uns hier vor Augen führt, ist, dass auch die Ehelosigkeit eine Gabe des Geistes ist, dass sie als Lebensform auch eine Berufung ist, eben auch wie die Ehe. Und dass wir sie heute in unserer Kirche auch in besonderer Weise brauchen, weil es ein Zeichen des Verbindlichen ist, wie wir uns in unserem Leben von Gott bestimmen lassen, eben indem wir auf die höchste Erfüllung in dieser Welt, auf Ehe und Familie verzichten. Und das soll als Zeichen in der Kirche lebendig sein. Nicht für alle, aber als Zeichen muss es das geben. Das Interessante an dieser Lesung ist, und das unterscheidet den Apostel von den Diskussionen in unserer Kirche, es geht gar nicht um Priester und Zölibat. Man kann jetzt einsichtig machen, warum das, was Paulus hier schreibt, sich gut auf Priester anwenden lässt, weil auch die Eucharistie Zeichen des himmlischen Mahles ist der Endzeit, damit auch der Priester eine endzeitliche Lebensform leben soll. Aber wir dürfen diese Lebensform gar nicht auf das Priesteramt einschränken oder nur darauf beziehen. Die Ehelosigkeit, der Zölibat ist laut Paulus ein Charisma, das im ganzen Gottesvolk da sein soll, das überall durch alle verschiedenen Berufsstände hinweg seinen Platz haben soll in der Kirche. Es ist eben keine besondere Auszeichnung des Priesteramtes, sondern der Zölibat ist für Paulus eines der Charismen des ganzen Gottesvolks.
Sie hören Höre Israel bei Radio Horeb, die Bibelsendung für die Bibeltextstellen des kommenden Sonntags. Nach den zwei Auslegungen der Lesungen durch Dr. Benjamin Biel, dem Subregens des Münchner Priesterseminars, kommen wir nun zum Evangelium nach Markus 1, 21 bis 28. In Kapharnaum ging Jesus am Sabbat in die Synagoge und lehrte. Und die Menschen waren voll Staunen über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, nicht wie die Schriftgelehrten. In ihrer Synagoge war ein Mensch, der von einem unreinen Geist besessen war. Der begann zu schreien: Was haben wir mit dir zu tun, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns ins Verderben zu stürzen? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Da drohte ihm Jesus: Schweig und verlass ihn. Der unreine Geist zerrte den Mann hin und her und verließ ihn mit lautem Geschrei. Da erschraken alle, und einer fragte den anderen: Was ist das? Eine neue Lehre mit Vollmacht. Sogar die unreinen Geister gehorchen seinem Befehl. Und sein Ruf verbreitete sich rasch im ganzen Gebiet von Galiläa.
Jesus hat gerade seine ersten Jünger berufen und macht sich mit ihnen in die Heimatstadt auf des Petrus und des Andreas nach Kapharnaum. Und dort predigt er am Sabbat in der Synagoge. Damit knüpft auch das Evangelium an die erste Lesung an. Jesus übernimmt diese prophetische Funktion, das Gotteswort zu verkünden an das erwählte Volk. Der Inhalt dieser Predigt ist uns leider nicht überliefert, aber die Reaktion der Zuhörer, sie staunen über das, was sie da hören. Aber noch ein anderer reagiert auf die Predigt des Jesus von Nazareth, der Dämon, der von einem Menschen in der Synagoge Besitz ergriffen hat. Er erkennt in Jesus den Heiligen Gottes. Was die Gläubigen noch nicht verstehen in diesem Moment, begreift der Dämon schon, denn das Böse spürt, dass sein Untergang naht. Das Böse hat Angst um die eigene Existenz, weil es im Angesicht des ganz Guten, des Heiligen Gottes vergeht. Als Jesus dem Dämon das Schweigen auferlegt und ihn dann austreibt, den Menschen in der Synagoge heilt, wird aus dem Staunen der Leute ein Erschrecken. Und auch das erinnert uns wieder an die erste Lesung, wo wir es als Angst beschreiben konnten. Doch diesmal ist es nicht einfach die Angst. Es ist ein Erschrecken über die neue Lehre mit Vollmacht. Es ist etwas, das könnte man vielleicht in Abgrenzung zur Angst eher die Furcht nennen. Die beiden Begriffe werden zwar in der Bibel nicht klar unterschieden, aber wir können sie hernehmen, um zwei verschiedene Wirklichkeiten zu beschreiben, denen wir begegnen. Denn das Miteinander von Gott und Mensch kann ja nach biblischem Verständnis nur funktionieren, wenn die Realitäten klar sind, wenn Gott Gott sein darf und wir uns bewusst sind, dass wir Geschöpfe sind. Bei der Furcht, die uns hier begegnet im Evangelium, geht es jetzt nicht um ein ängstliches Erschrecken vor Gott, wie wir es im Buch Deuteronomium gehört haben, sondern um ein ehrfürchtiges Erkennen. Was ist der Unterschied? Ein Beispiel: Wer auf einem hohen Turm steht, der tut gut daran, sich irgendwo festzuhalten und die Höhe nicht zu unterschätzen. Der weiß, wie gefährlich die Höhe ist. Der sieht das klar, ist Realist und sichert sich deswegen ab. Wer dabei ist, ein Haus zu kaufen, der hat allen Grund, großen Respekt zu haben vor der Geldsumme, die er da in der Hand nimmt, und vor allem auch der Zeit, weil er sich für mehrere Jahrzehnte wahrscheinlich verschulden und verpflichten wird gegenüber der Bank. Diese Art von Furcht bedeutet, ich habe eine Ahnung davon, dass ich jetzt mit etwas zu tun habe, was sehr viel mächtiger ist als ich selber. Es ist eben keine Angst, wo man sich verkriecht und panisch davonläuft, sondern ist ein klares Realisieren, mit wem ich es hier zu tun habe, verbunden mit dem Staunen über die Größe Gottes. Es ist das, worauf in der ersten Lesung noch zu warten war, die Quadratur des Geistes, die Quadratur des Kreises. Gott zeigt sich so in all seiner Größe, dass wir es ertragen können, dass wir keine Angst haben müssen, aber dass wir über ihn staunen können. Das ist es, glaube ich, was die Heilige Schrift meint mit der Vorstellung der Gottesfurcht. Gott in seiner Größe erkennen, sich in seiner Niedrigkeit erkennen und darin zu sehen, dass Gott um unseres Heiles willen gekommen ist, dass er für uns da ist. Das heißt, die Gottesfurcht bewahrt uns, ein ängstliches Gottesbild zu haben, indem ich Angst habe vor einem Gott, der mich willkürlich in die Hölle oder in den Himmel schickt oder sonst wohin. Sie bewahrt uns aber auch davor, Gott zu klein zu machen. Gott ist nicht der Kumpel von nebenan, mit dem ich abends mal auf ein Bier weggehen kann. So eine Vorstellung würde unter einem massiven Realitätsverlust leiden. Der heilige, allmächtige und ewige Gott, dem wir gegenübertreten, flößt zu Recht Furcht ein. Aber diese Furcht ist nicht Ausdruck einer verängstigten Seele, das wissen wir als Christen, sondern die klare Erkenntnis der Realität, der Größe und auch der Liebe Gottes. Es ist der Beginn der Weisheit, die Gottesfurcht.
Wir hörten die Worte von dem Subregens des Münchner Priesterseminars Dr. Benjamin Biel zur Auslegung des Evangeliums nach Markus, das für den kommenden Sonntag, den vierten Sonntag im Lesejahr B, die Kirche in der Liturgie parat hält für uns am Wort Gottes Sonntag. Nach ein paar Takten Musik fordere ich Sie jetzt nun auf, auch sich in diese Bibelsendung mit einzubringen. Das heißt, anzurufen unter der 089 517 008 008. Außerhalb von Deutschland, wir haben keine Corona-Grenzen, 0049 89 517 008 008. Stellen Sie Ihre Fragen, aber auch vielleicht die Verwunderung über diese Texte, die so vielfältig sind, vom Alten Testament über Paulus hin zu den Worten Jesu und auch zu seinen Taten. Radio Horeb, Sie hören Höre Israel, die Bibelsendung für die Auslegung des Sonntagsevangeliums und der Texte, die die katholische Kirche für den kommenden Sonntag zur Verfügung stellt. Wir haben eine erste Anruferin aus dem Schwarzwald, Frau Herrmann, die sich mit einbringen will.
Mich einbringen?
Jawohl, Frau Herrmann, wir hören Sie.
Und zwar ist es so, der Mose durfte ja das Volk Israel durch die Wüste führen und auch ins gelobte Land. Aber weil er bezweifelt hat, dass wegen dem Wasser aus dem Felsen wird Gott das Wasser aus dem Felsen für euch hervorsprudeln lassen, ungefähr so. Und da hat er gezweifelt. Und dann hat Gott zu ihm gesagt, dass Aaron das Volk Israel in das gelobte Land hineinführen soll, wo Milch und Honig fließt. Und du, Mose, du wirst sterben. Er ist ja 120 Jahre alt geworden. Und das sagt uns dann auch, dass wir nicht zweifeln sollen, wenn Gott was sagt, dass wir auf ihn vertrauen sollen, an ihn glauben sollen und hoffen. Weil er liebt uns doch schon von Anfang an, schon vorher. Und deswegen brauchen wir ja auch keine Angst zu haben, finde ich. Und auch nicht vor dem Sterben. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich habe nur das Lukas-Evangelium und sonst habe ich gar nichts. Und darum freut es mich, euch zu hören.
Danke, Frau Herrmann. Dann geben wir das Wort an unseren Referenten, Dr. Benjamin Biel. Was gibt's da zu sagen? Es ist ja ein bisschen ausgeholt worden aus dem Alten Testament, die Geschichte von Mose.
Ja, genau. Mose durfte ja bekanntlich nur in das gelobte Land hineinschauen. Das ist ja die ganze Buch Deuteronomium, breitet diesen Moment ja auf viele, viele Kapitel aus, wo Mose an seinem letzten Lebenstag in das Heilige Land hineinschaut, eben wegen der Geschichte, die in Exodus 17 auch niedergeschrieben ist, der Streit an den Wassern von Meribah. Ein Widerhall dieser Geschichte hören wir auch am Sonntag in dem Psalm 95, der als Antwortpsalm gesungen wird. Es ist auch letztlich ja die Vorstellung dazu, dass Mose, auch wenn er der höchste der Propheten ist, eben doch noch sich so sehr von Gott unterscheidet, dass er nicht ohne Sünde ist. Das ist vielleicht ja auch der markanteste Unterschied in der Beschreibung der prophetischen Rolle zwischen Mose und Christus. Christus ist der uns in allem gleich geworden ist, außer der Sünde. Das zeichnet ihn aus, weil er eben nicht nur irgendein Mensch ist, sondern er der Mensch gewordene Sohn Gottes ist. Und Mose ist vielleicht derjenige der Propheten, der so nah wie möglich, wie es Menschen möglich ist, an Christus herangekommen ist, aber dann ähnlich wie im Deuteronomium diesen letzten Schritt natürlich nicht gehen kann, weil wir uns ja nicht selber zu Gott machen können. Er, der aber zumindest der höchste Prophet ist, den man sich im Alten Testament vorstellen kann.
Danke, Herr Dr. Biel, für diese kurze Auslegung des Mose-Deuteronomiums-Textes der ersten Lesung des kommenden Sonntags. Noch ein Aufruf jetzt an Sie, liebe Zuhörer, anzurufen, sich in die Bibelsendung mit einzubringen. Wir haben noch knapp 20 Minuten Zeit, Ihre Chance, diesen hochkompetenten Priester des Subregens, des Priesterseminars zu sprechen oder sich auch mit Ihren Gedanken dieser Bibeltexte mit einzubringen. Ja, die Paulus-Auslegung des 1. Korinther ist ja auch etwas Besonderes und im Hinblick auf das geweihte Leben, dem Gedenktag, das wir am 2. Februar am Lichtmess ja feiern oder auch gedenken, kommt ja dieser Text ja auch schon etwas nahe, oder?
Ja, es ist natürlich auch das Besondere, dass es da auch ja viele neue Formen gibt, tatsächlich in unserer Kirche, nicht nur das geistliche Amt oder die klassischen Klöster, wie auch diese Lebensform als christliches Zeugnis in der Welt gelebt werden kann. Und ich glaube, es würde unserer ganzen Kirche ganz gut tun, nicht immer nur in Richtung der Priester argwöhnisch zu schauen, wie denn das mit dem Zölibat aussieht, sondern sich zu fragen, wie können wir denn dieses Charisma in der Kirche lebendig halten, das Charisma der Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen? Wie können wir auch dieses Zeichen dafür lebendig halten, dass das Endgültige schon geschehen ist, dass die Endzeit schon angebrochen ist. Das ist ja damit verbunden. Und ich glaube, je intensiver dieser Glaube ist, desto wacher werden auch alle im Gottesvolk für dieses Charisma werden. Und da muss man das gar nicht einschränken, immer nur auf die Diskussion um das Priesteramt. Weil dann nimmt es manchmal wirklich also schräge Züge an. Wenn sie den Vorwurf anhören muss, ja auch innerkirchlich, das sei nur eine Form der besonderen Reinheit, die dann die besondere und eine größere Nähe zu Gott vermittelt. Das stimmt ja nicht. Jeder wird ja getauft und kann die Eucharistie empfangen. Das sind ja die großen Sakramente der Gottesnähe oder auch die Beichte. Und deswegen, Zölibat ist kein Spezialcharisma nur für das geistliche Amt. Und zur Lebendigkeit der Kirche würde auch das dazu gehören, zu fragen, wo können wir das wieder erleben? In unseren Gemeinden, wo können sich da auch Gemeinschaften bilden, die dieses Zeichen als Zeichen der Hoffnung und der Zuversicht, dass die letztendgültige Erlösung schon geschehen ist, dann auch präsent bleibt in unserer Kirche.
Danke für diese Worte und jetzt Aufruf an Sie, das Telefon zu nehmen und sich bei uns mit einzubringen in der Sendung Höre Israel, den Bibeltexten unter der 089 517 008 008 können Sie anrufen. 089 517 008. Ja, diese Worte, die Sie gesprochen haben, Herr Dr. Biel, gerade bezüglich denke ich, der Gabe oder auch haben wir alle bekommen in der Taufe. Und das sind ja auch diese Worte, wenn man hört, Jesus ersprach die Worte in der Salbung des Heiligen Geistes und dann in dieser Vollmacht. Wenn man manche Heilige anschaut, die ja dann auf Jesus Spuren ja auch mit Worten und auch durch ihr Leben diese Wunder getan haben, das ist ja eigentlich sensationell, wenn man die Biografien liest.
Ja, es zeigt, wie sehr wir dazu berufen sind, ja Christus immer ähnlicher zu werden. Und je enger wir uns mit ihm verbinden, dadurch, dass wir eben über sein Wort nachsinnen, darüber nachsinnen, auch wer denn da zu uns spricht und ihm vor allem auch in den Sakramenten begegnen, vollzieht sich ja schon in unserem Glaubensverständnis diese wunderbare Verwandlung unserer ganzen Existenz, dass wir in den Leib Christi hinein verwandelt werden. Das heißt, dass wir unserem Herrn immer näher kommen und auch denen ja immer näher dann kommen, mit denen wir gemeinsam auf diesem Glaubensweg unterwegs sind. Und die besonderen Momente natürlich, wo es dann Menschen gibt, die dieses nochmal herausragende Charisma haben, dies auf einmalige Weise dann so zu verkünden, die eine besondere Gabe der Predigt oder auch der Heilung bekommen haben, ist ja für die ganze Kirche immer Zeichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Dass es diese Heiligen auch in unserer Mitte gibt, dass auch Gott in unserer Mitte ein lebendiger Gott ist, der wirkt und der tatsächlich auch am Werk ist in unserer Kirche.
Ja, ein heißes Eisen ist ja auch natürlich die Situation in diesem Evangelium, als der unreine Geist, der Jesus dann in dem Heiligen Gottes erkannt hat. Das ist natürlich in der heutigen Zeit, in vielen Science-Fiction-Filmen wird es irgendwo verzerrt dargestellt. Aber wenn man sich das vorstellt, was es bedeutet hat und mit welcher Vollmacht er dann ja auch gewirkt hat. Und zum Erstaunen aller. Einige Priester haben ja das auch schon geschildert, dass wirklich mit Vollmacht, mit den Sakramenten, auch mit der Weihe gehandelt werden kann. Was kann man den Leuten oder den Menschen auch jetzt in diesen Tagen da mitgeben?
Ja, dieses Bild des Dämons, das, wie Sie sagen, so ungewöhnlich ist. Ich glaube, man kann eine Ahnung bekommen, wie man dazu kommt, das so auszudrücken. Wenn man lange jemanden kennt, also so geht es mir. Ich hatte einen Freund langjährig, der ist irgendwann an einer fürchterlich schweren Depression erkrankt. Und ich habe den dann einige Male im Krankenhaus besucht. Und das war, als ob jemand anders ihn kontrolliert hätte. Also er war offensichtlich nicht er selbst. Aber diese Krankheit hat ihm ja selber auch vorgespielt, dass er so ist. Dass er dieser finstere Typ ist, in dem sich nichts mehr regt. Also das ist auch die Schwierigkeit, die im Markus-Evangelium da beschrieben wird. Der Mann selber hat ja gar keine Kontrolle mehr. Der weiß gar nicht, dass er ja nicht selber der Dämon ist. Der fühlt sich von dieser Macht, von dem, was dieses Unheil ihm vorspielt, ja völlig überwältigt in dem Ganzen. Und es ist dann oft etwas, wo wir auch Menschen wirklich heraushelfen können, sie begleiten können auf dem Weg der Heilung, nicht einfach, indem wir die Medizin ersetzen in solchen Punkten, das können wir nicht. Aber Menschen auch immer wieder daran zu erinnern, dass sie nicht mit diesem Unheil identisch ist und dieses Unheil von diesen Menschen zu trennen, indem wir ihnen aufzeigen, was das mit ihnen macht, wie das sie verändert und sie daran erinnern, wie sie denn eigentlich sind. Und letztlich ist ja das der Ansatzpunkt, den ja auch Jesus da so versucht. Er trennt ja den Dämon, das Unheil von diesen Menschen. Da. Und so ähnlich können wir natürlich im Kleineren dann auch vorangehen und im Besonderen, wenn wir dann jemanden so auch helfen durch unser Gebet, durch den Segen, ihm auch durch die Gnade Gottes einzusehen helfen, wer er ist und ihm diese Kraft zu geben durch unser Gebet, durch unseren Segen, dass er diese Situation überwindet, dass sie für ihn überwunden wird, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, dass er auch in seinem Leben wieder Heil erfahren kann.
Danke für Ihre persönlichen Worte der Erfahrung, wobei man natürlich sagen muss, Depression ist jetzt nicht gleich ungleich, ist gleich Dämon, sondern es kann auch gewisse Faktoren der Krankheit mit ins Rein spielen. Aber die Tatsache mit dieser Vollmacht, mit dem Gebet, mit göttlichem Vertrauen, dass wir mithelfen können, auch bei Krankheiten. Ein letzter Aufruf, sich in die Bibelsendung mit einzubringen unter 089 517 008. 008. Ansonsten werden wir in ein paar Takten Musik das Ganze noch etwas nachklingen lassen.
I saw the Lord seated on a throne, high and exalted, and the train of his robe filled the temple. Above him were seraphs, each with six wings. And they were called.
Sie hören Radio Horeb, Höre Israel, die Bibelsendung für die Bibelstellen des kommenden Sonntags. Wir haben zwei Hörerinnen in der Leitung. Als erstes gehen wir in den Spessart zu Frau Häuft. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Also ich möchte gern was zu der Furcht Gottes sagen. Und zwar ich habe mal vor Jahren eine Lebensübergabe gemacht. Ich bin verheiratet, habe schon 49 Jahre und habe meine Lebensübergabe gemacht und seitdem habe ich eine ganz starke Beziehung zu meinem Gott bekommen. Und ich habe festgestellt, wenn ich ein Gottesbild habe, dass Gott die Liebe ist, dann kann ich eigentlich gar nicht vor so einem Gott Furcht haben. Ehrfurcht. Und zwar Ehrfurcht vor der Größe und dass ich eigentlich, also das habe ich in meinem Leben festgestellt, dass dadurch ich eigentlich, man kann eigentlich nichts Besseres erfahren, jemand zu haben, also jetzt in dem Sinn einen Gott zu haben, der über allem steht, den ich so vertrauen kann, dass er eben in allem Bescheid weiß, besser als ich und größer ist als ich oder jeder andere größer ist. Also da kann ich überhaupt nur meine Knie beugen und kann nur ehrfürchtig sein und kann sagen, danke Gott, dass ich diesen Glauben haben darf, dass du größer bist als alles auf dieser Welt. Also auch mein Leben, dass du mein Leben so in der Hand hast, dass. Und da wollte ich eben jetzt ganz speziell diese Furcht ansprechen, dass wenn man ein Gottesbild hat, dass er die Liebe ist, Liebe kann nie was Böses wollen oder nie was, da kann man eigentlich nur Vertrauen haben. Das wollte ich nur so ein bisschen dazu beitragen.
Ja, Herr Dr. Biel, was kann man dazu sagen?
Wie die Frau Häuft das schön beschrieben hat, der Gott, der immer größer ist, der zu dem man diese Ehrfurcht haben kann, die eben was anderes ist als Angst. dann ist diese Ehrfurcht, wenn man das so, wie sie es aus ihrer Erfahrung erzählt hat, weiterspinnt, natürlich genau das, was uns hinaufzieht zu Gott. Also, dass Gott immer größer ist als all das, bleibt ja nicht einfach so stehen, sondern er macht ja etwas aus diesem Unterschied und zieht uns immer mehr zu sich hin. Und das ist was Wunderbares, wenn man das so in seinem Leben dann auch wirklich in einer Tiefe erleben konnte, wie die Frau Häuft es gerade dargestellt hat, wie sie das gerade auch als Zeugnis abgelegt hat dafür, dass das doch etwas ist, wo uns dieser Gott an sich zieht, er, der immer größer ist als wir. Und wenn wir diese Größe anerkennen, dann wird er uns auch immer mehr zu sich hinziehen, immer näher an seine Seite holen.
Danke, Frau Häuft. Genügt Ihnen diese Antwort
wunderbar.
Und auch
die Aussage
diese Anfügung?
Wunderbar.
Wunderschöne genau Worte. So danke. Dankeschön. Alles Gute Ihnen. Ja.
Ja, tschüss.
Wir gehen weiter nach Roth zur Frau Russ. Sie sind jetzt in der Reihe. Grüß Gott, Frau Russ.
Grüß Gott. Ich habe bloß ein Wort, das mir da zu denken gibt. Also ich lese jetzt den Satz, warum es im Folgenden gehen wird, um eine neue Lehre in göttlicher Vollmacht, die in der Lage ist, alte Abergeister zu überwinden. Wer sind diese Abergeister? Ist es der Dämon, der da in dem Mann ist, oder was ist ein Abergeist?
Frau Russ, Sie haben anscheinend eine andere Bibelübersetzung, aber Dr. Benjamin Biel wird vielleicht eine Antwort darauf geben.
Ja, also ja. Ich habe das ganz neue Messbuch, das Lacher Messbuch, Lesejahr B.
Also ich glaube, der Abergeist ist einfach ein anderer Ausdruck für Dämon. Das ist ein Geist, der dagegen ist. Deswegen Abergeist. Einer, der dagegen steht. Also diese, das, was Sie beschrieben haben, das meint aus dem Evangelium tatsächlich den Dämon. Wobei wir uns natürlich immer fragen müssen, wie kann man dieses, das, was hier Markus sagt, dann auch in unsere Welt übersetzen oder in unsere Zeit übersetzen,
ja,
was mit diesem Dämon ja genau gemeint ist. Also er wird ja auch nur erwähnt als eine Macht, die Kraft hat über diesen Menschen.
Ja.
Aber sobald er nicht mehr an diesem Menschen dranhaftet, verschwindet dieser Dämon.
Mhm.
Er sagt auch nichts mehr. Der erscheint auch gar nicht mehr als Person. Und ich glaube, so eine Idee, wie man sich das am ehesten vorstellen kann, ist, dass das Böse wie ein Parasit ist. Es lebt von uns.
Aha.
Und es saugt unsere Energie ab und vielleicht auch das, was uns als Personen, als Menschen ausmacht. Das saugt das Böse ab. Und in dem Moment, wo es von uns getrennt wird, scheint es das ja nicht mehr zu geben. Also nur aus der kurzen Stelle, oder scheint es nicht mehr, so kann nicht mehr sprechen, der Dämon kann sich nicht mehr zeigen, er verschwindet, weil er eben nur in diesem Gegenüber leben kann, indem er von jemand anderem das Leben absaugt. Aber aus sich selber hat das Böse keine Kraft, um leben zu können. Aha. Das heißt, es lebt immer nur, weil es wie ein Parasit an uns haftet.
Da kommt dann noch ein Satz, und das stimmt mit der Frau, die vorher da war, überein. Dem Erschrecken darüber müsste die Freude und der Dank folgen. Also das ist darüber, dass er den alten Geist überwindet, da müsste, das ist ein Schreck, der Dämon, aber darüber müsste die Freude und der Dank folgen, dass er halt die Macht hat, den auszutreiben.
Ja, genau, diese Freude darüber, das wäre im Prinzip für einen selber auch der Hinweis, dass man jetzt, dass dieses Erschrecken keine Angst ist, sondern im Positiven die Gabe der Gottesfurcht da drin ist, dass sich das mit Freude und Dank verbindet.
Ja.
Wenn ich Angst hätte, dann würde ich versuchen, dagegen zu kämpfen, wegzulaufen und mich totzustellen.
Aber da könnte keine Freude aufkommen und auch nicht Dank.
Ja, und genau, wenn Freude und Dank aufkommen, dann kann ich mir doch sicher sein, dass dieses Erschrecken genau das ist, was ich gemeint habe, mit der Gottesfurcht, dass wir Gott in seiner Größe erkennen und erkennen, dass er in seiner Größe zu uns kommt, um unseres Heiles willen, weil er uns liebt.
Ja.
Und dann weiß ich, dieses Erschrecken bedeutet nicht, ich habe Angst, sondern das ist dieses gute Erschrecken über Gott. Dann werden sich auch Freude und Dank einstellen.
Ja. Ja, Gott ist die Liebe und das muss genügen. Ja, ich bedanke mich.
Danke, dass Sie sich mit eingebracht haben, auch mit den Worten und auch den detaillierten Textstellen und auch für die Antwort, die der Subregens des Münchner Priesterseminars Dr. Benjamin Biel gegeben hat. Die Sendezeit neigt sich dem Ende zu und das heißt für uns auch, sich in der Sendung mit einem Gebet und dem Segen des Priesters zu verabschieden, nur mit dem Hinweis, dass diese Sendung als CD bezogen werden kann unter der 08328 921 120 ab Montag wieder über das Internet www.horeb.org kann man diese Sendung jederzeit als Podcast in den kommenden Stunden dann herunterladen. In der Nachtwiederholung kann man es auch wieder hören, aber auch in unserer App. Der Hinweis dazu für alle gängigen Smartphones, ob Android oder Apple, kann man über die Radio Horeb App diese Sendungen herunterladen, hören, nachhören und dabei sein. Mein Name ist Peter Kiesel und ich habe mich gefreut, mit unserem früheren Tölzer Kaplan, der jetzt Subregens im Münchner Priesterseminar ist, in dieser Sendung als Moderator tätig gewesen sein. Ich gebe die Worte zurück an Dr. Benjamin Biel um die Bitte eines Gebets und um den priesterlichen Segen.
Lasset uns beten. Herr, unser Gott, du hast uns erschaffen, damit wir dich loben und preisen. Gib, dass wir dich mit ungeteiltem Herzen anbeten und die Menschen so lieben, wie du sie liebst. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
So begleite euch mit seinem Segen der gütige und allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Danke und vergelt's Gott.
Segens Gott.